What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Training Topics. Im April sind Sie noch unter hohem medialen Aufsehen aus der TV-Show 2 Minuten 2 Millionen geworfen worden, weil Sie den Investoren zufolge eine zu hohe Bewertung aufgerufen haben. Und jetzt, jetzt kommen Sie mit einer Finanzierungsrunde von 12 Millionen Euro um die Ecke. Um wen geht's? Um Kerntech, a.k.a. Wunderkern. Alles Weitere erzählt uns Sebastian Jeschko, Mitgründer von Kerntech, heute im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Sebastian.
Danke für die Einladung.
Bevor wir über diese 12 Millionen Euro reden, reden wir noch über diese alte Geschichte. Die war ja irgendwie österreichweit in den Medien. 2 Minuten, 2 Millionen. Ihr seid nicht auf großen Anklang, sagen wir mal so sanft formuliert, bei den Investoren gestoßen. Was ist da passiert, im Nachhinein betrachtet, mit ein bisschen Abstand?
Ja, ich glaube, mittlerweile können wir Gott sei Dank drüber lachen. Aber damals war das ein großer Schock für das ganze Team. Wir haben eigentlich gedacht, wir sind im falschen Film. Es war nämlich so, dass wir eigentlich zu Puls 4 eingeladen wurden. Das Team wusste dort auch, wo wir hinwollen, was wir für eine Finanzierungsrunde gestartet haben, beziehungsweise mittendrin sind. Und dementsprechend war der Schock dann für uns auch groß, wie ja, wir eigentlich gar nicht zu Wort gekommen sind und gerade zwei Investoren aufgestanden sind und uns leider nicht zuhören wollten, was wir zu berichten haben und warum wir auch diese Bewertung von 20 Millionen bei 2 Minuten 2 Millionen ausgerufen haben. Ja, ich hoffe, ich habe heute mehr Zeit, um es den Leuten näher zu bringen, weil wir sind ein Unternehmen mit sehr, sehr viel Tech, mit sehr, sehr viel IP im Hintergrund und ja, haben sehr, sehr große Skalierungspläne, wofür man einfach auch sehr viel Kapital braucht.
Okay. Und besagte TV-Show, also das war jetzt da nicht irgendwie inszeniert, dass die Investoren dann ein Tohuwabohu fabrizieren, sondern das war halt so und wurde dann auch so mehr oder weniger 1:1 gesendet, oder? Also da war jetzt keine Show dabei im engeren Sinne.
Genauso ist es. Prinzipiell ist es bei 2 Minuten 2 Millionen so, dass die Investorinnen und Investoren vorher eigentlich das Startup gar nicht kennenlernen und erst wirklich in der Show, wenn die Tür aufgeht, mit dem Startup in Kontakt kommen. Natürlich kennen wir die eine oder andere Person aus dem Investorenteam schon von früher. Man hat natürlich mit den Leuten Kontakt, gerade wenn man am Anfang steht mit dem Startup. Aber ich glaube, es hat sie einfach diese Kombination aus Lebensmittelunternehmen und der Bewertung in dem Moment einfach zu sehr schockiert und haben sich leider nicht die Zeit genommen, verstehen zu wollen, was eigentlich für eine Technologie und was für ein Skalierungspotenzial eigentlich hinter dieser Idee steckt. Weil Steinobstkerne, es hört sich ja prinzipiell sehr simpel an, aber es steckt sehr, sehr viel dahinter, was ein ganz, ganz wichtiger Part für generell die Wertschöpfung von Nebenströmen in der Lebensmittelindustrie betrifft. Und ich glaube, ja, der ein oder andere Investor wird sich jetzt wahrscheinlich auf die Lippen beißen, dass sie ja nicht investieren durften.
Ja, okay. Na gut, aber dann kommen wir mal quasi zum Eingemachten. Also ich kommuniziere jetzt 12 Millionen Euro in der Series E Finanzierungsrunde aufgenommen. Das heißt, das ist jetzt mal viel, viel mehr wert als diese 20 Millionen, aber wer hat investiert und warum? Wer ist da dabei und was sind die Ziele?
Ja, wir haben ja gehofft, dass wir in Österreich Kapital finden und das war ja auch der Grund, warum wir damals bei 2 Minuten 2 Millionen zugesagt haben. Schlussendlich haben wir aber gemerkt, dass sich ja in dem Stadium, wo wir uns befinden, dass sich dann auch die Investoren eher auf internationalem Bankett bewegen. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, das ist viel mehr auf Augenhöhe, wie man es vielleicht von Business Angels kennt, die dann ja der große Geldgeber oder Geldgeberin sind. Wenn man mit so großen Venture Capital Fonds, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, redet, das sind ja Personen, die selbst Geld von fremdes Geld verwalten und dementsprechend ist das eine ganz andere Kommunikationsbasis. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Reihe an Venture Capital Fonds an Bord. Wir haben es auch geschafft, die EU, also den EIC-Fund von der EU zu überzeugen für ein Investment und sogar auch noch für eine zusätzliche Förderung, also eine zusätzliche Finanzspritze. Wir haben noch die BayWa, das ist ein deutsches Großunternehmen, das, sage ich mal, Deutschland durchfüttert an Bord. Wir haben die zwei Venture Capital Fonds Peakbridge und Telos Impact an Bord. Und wir haben auch noch aus früheren Runden ProVeg an Bord. Das ist ein Inkubator aus Deutschland.
Okay, okay, also dicke, dicke Finanzierungsrunde. Und jetzt wollen wir mal wissen, die 2 Millionen Investoren wollten sich's nicht anhören, aber okay, also was ist jetzt die Technologie, die so viel wert ist, beziehungsweise die so viel Geld verdient, um sie noch weiter auszubauen?
Vielleicht hole ich da etwas aus und erkläre prinzipiell mal ganz kurz, was das Problem bei Nebenströmen oder Abfällen in der Lebensmittelindustrie ist. Es sind eigentlich immer dieselben 3 großen Probleme. Das erste ist, dass meistens Abfall irgendwo dezentralisiert anfällt. Das heißt, es gibt viele Betriebe, die einen Nebenstrom haben und allein das Einsammeln und Verwerten ist schon eine Schwierigkeit. Das zweite sind dann diese Transformationstechnologien, womit man aus diesen Nebenströmen was macht, was man dann, sage ich mal, auch verwerten kann. Und das dritte sind die Anwendungsfelder dann, dass man quasi aus dieser Zutat, wenn es in die Lebensmittelindustrie geht, auch wirklich was Hochwertiges macht. Und das sind diese 3 großen Probleme, die wir mit Kerntec gelöst haben. Wir haben eine neue Wertschöpfungskette aufgebaut, mit der wir von Fruchtverarbeitern in ganz Europa mittlerweile, also nicht nur in der Wachau, Kerne einsammeln können und das so, dass diese Kerne am Weg nicht verschimmeln oder verrotten, weil wir ein Netzwerk an Partnern in ganz Europa aufgebaut haben, die gewisse Schritte übernehmen. Das, wofür wir schlussendlich auch die Förderung von der EU bekommen haben, ist aber eigentlich diese spezielle Transformationstechnologie. Es ist nämlich so, dass Steinobstkerne von Natur aus Stoffe enthalten, die nicht verzehrbar sind. Und man braucht jetzt eben Technologien, um die herauszulösen. Die hat es bis jetzt nicht gegeben und wir haben ein sehr tolles Team an Biotechnologinnen, Verfahrenstechnikern und so weiter und haben gemeinsam eine patentierte Lösung entwickelt, womit wir diese Stoffe herauslösen. Und dann wird aus diesem Nebenstrom wird dann plötzlich ein Superfood. Weil gerade bei Steinobstkernen, die man vielleicht als harte Nuss kennt, wenn man die mal aufknackt, da befindet sich ein Samen drinnen, der sehr ähnlich einer Mandel ist. Und wenn wir sie eben richtig verarbeiten mit diesen Technologien, dann kann man sie einsetzen wie Mandeln, nur auf eine viel, viel nachhaltigere Art. Und das ist das, was uns als Unternehmen besonders macht, weil es ist weltweit skalierbar, diese Technologie einzusetzen und somit Steinobstkerne auf der ganzen Welt wirklich auch zu retten. Ja, und das dritte sind dann eigentlich die Anwendungsfelder, wo wir vielleicht auch noch ins Detail gehen werden, nämlich was mache ich dann daraus, wenn ich schlussendlich diese Zutat entwickelt habe, in unserem Fall quasi die Samen, die befreit sind von diesen Nebenstoffen, die nicht verzehrsfähig sind. Und da haben wir ein tolles Team an Produktentwicklerinnen, Produktentwicklern, mit denen wir gemeinsam verschiedene Dinge entwickelt haben, wie zum Beispiel eine Alternativmilch, wie zum Beispiel einen Käse aus Marillenkernen oder auch eine Schokocreme oder Joghurts.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Thema Kerne spalten, also das ist ja auch quasi euer Claim. Meine Oma, Gott hab sie selig, hat in der Wachau, in der Schönen, auch Marillen und Pfirsiche angebaut und hat uns immer gewarnt, wenn diese Kerne aufbrechen, wir sollen nicht diese Samen essen, weil die sind giftig. Aber ihr arbeitet mit denen, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erzählen, wie macht sie das, die giftigen Stoffe oder die nicht genießbaren Stoffe da rausfiltern und dann was Essbares daraus zu machen?
Ja, ich muss ehrlich sein, wie wir das Startup Kerntec gegründet haben, war uns das selber nicht so ganz bewusst, dass es in der Form nicht verzehrsfähig ist. Die Oma hat es auch immer gesagt, auch bei mir daheim. Aber wir hatten vor allem vor, Öle daraus zu pressen aus den Samen und da wäre das nicht so ins Gewicht gefallen. Mittlerweile haben wir einfach ganz andere Anwendungsfelder gefunden und haben gemerkt, vor allem diese Blausäure, das ist der Stoff, der nicht verzehrsfähig ist in größeren Mengen. Ich sage deswegen in größeren Mengen, weil er prinzipiell in sehr, sehr vielen Lebensmitteln enthalten ist und der Körper es sehr gut abbaut. Aber es gibt hier einfach Grenzwerte, die einzuhalten sind. Und wir haben dann eigentlich sehr schnell ein Team aufgebaut bei uns, das sich mit Biochemie beschäftigt, mit Biotechnologie, weil wir gewusst haben, wir müssen diesen Stoff herauslösen, ohne diesen Samen von einer Marille zum Beispiel oder einer Kirsche wesentlich zu verändern, weil der Geschmack von diesen Samen ist unglaublich aromatisch. Die Inhaltsstoffe sind sehr gesund. Man kann es prinzipiell als Superfood bezeichnen Und wenn man hier zu harsch herangeht, dann macht man den Rohstoff sich kaputt. Das heißt, wir haben eine Extraktionstechnologie entwickelt. Das ist so eine Präzisionsinkubation, mit der wir wirklich gezielt nur diesen Stoff herauslösen und das auch in einer sehr, sehr schonenden Art und Weise. Dafür braucht man große Inkubatorentanks. Also wir sprechen hier wirklich von einem 10.000 Liter Tank. Das sind über 25 Tonnen Stahl, wo hier Reaktionen stattfinden. Und das ist die Technologie, womit wir diese Stoffe heraus extrahieren.
Alles klar, also das ist eine richtige Industrieanlage, wenn man sich ja mal so vor das innere Auge führen will, ne?
So ist es, genau. Also wir lösen da pro Charge, also von 3000 Kilogramm Kernen lösen wir hier die Nebenstoffe heraus. Das heißt, das sind schon ganz, ganz große Mengen, weil wir ja auch mittlerweile viele, viele Bestellungen von großen Kunden haben.
Okay, verstehe. Und was kann man da jetzt alles draus machen? Also ich glaube, da gibt es ja mittlerweile auch irgendwie so in Richtung Käse, kann man da Dinge herstellen. Was ist das Spektrum der Lebensmittel, die man daraus generieren kann?
Ja, das Schöne ist, das ist die eine Sache, wo wir das Rad nicht ganz neu erfinden mussten. Prinzipiell sind Marillen, Zwetschgen und Kirschen mit der Mandel eigentlich verwandt, beziehungsweise umgekehrt. Und dadurch sind die Kerne, beziehungsweise die Samen in der harten Schale, sind der Mandel auch sehr ähnlich. Und unser Ziel ist es ja eigentlich, dass wir prinzipiell Lebensmittel durch diese neuen Zutaten nachhaltiger machen, weil der Stoff an sich nachhaltig ist. Und deswegen versuchen wir einfach überall dort, wo Mandeln derzeit verwendet werden, versuchen wir diese mit Marillenkernen oder Kirschkernen oder Zwetschgenkernen zu ersetzen. Das bedeutet, wo unsere Kunden diese Samen einsetzen oder wir auch unter der Marke Wunderkern sind, zum Beispiel in Alternativmilch, so wie Mandelmilch, haben wir eine Marillenkernmilch auf den Markt gebracht. Wir machen einen Käse daraus, der kommt jetzt bald in die Supermärkte. Sehr, sehr spannendes Produkt. Wir machen Aufstriche daraus, Schokocremen und so weiter, also Frühstücksaufstriche. Wir pressen auch sehr, sehr aromatische Feinschmeckeröle daraus, die gerade in der Gastro sehr gefragt sind. Und natürlich gibt es keine Grenzen, weil überall dort, wo Nüsse eingesetzt werden, haben wir eigentlich Platz und können damit auch Produkte insgesamt nachhaltiger gestalten.
Okay, und Hand aufs Herz, schmecken die genauso wie die Vorbilder oder am Ende doch anders?
Also wir haben schon sehr, sehr hohe Ansprüche an unsere Produkte und wir bringen keine Produkte auf den Markt, wo wir das Gefühl haben, das wird den Konsumentinnen und Konsumenten nicht schmecken. Sie sind wirklich, wirklich besonders. Also der Käse vor allem, der jetzt in den Handel kommt, ich bin bis jetzt nicht zu 100% überzeugt gewesen von veganem Käse, beziehungsweise zumindest von dem, was ich bis jetzt kosten durfte. Aber den würde ich mir wirklich in der Früh auf den Teller legen. Das ist wirklich ein perfekter Rohstoff, perfektes Ingredient für alternativen Käse. Und wir sind super happy im Team, dass wir dieses Produkt geschafft haben zu entwickeln.
Okay. Wie schaut es aus mit den Kosten für die Endkonsumentinnen? Das ist auch immer ein Thema. Es gibt natürlich viele Dinge da draußen, aber sind aber auch oft teurer als die Originale unter Anführungszeichen. Wie schaut es aus?
Also wir sind eigentlich preislich sehr konkurrenzfähig mit diesen Milchalternativprodukten, sage ich mal. Wir bewegen uns da ungefähr in derselben Price Range und wir wollen ja auch, dass wir so vielen Menschen wie möglich erreichen können mit den Produkten. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn alle unsere Produkte sich rein im Premium-Segment bewegen, weil damit machen wir die Lebensmittelindustrie nicht nachhaltiger. Natürlich haben wir auch ein paar Premium-Produkte, einfach aufgrund der hochwertigen Zutaten, wie zum Beispiel unsere Schokocremen. Aber wenn es gerade um Milchalternativen geht, um Käse, Joghurt-Alternativen und so weiter, da bewegen wir uns wirklich in der Mittelklasse dieses Segments.
Okay, alles klar. Also man muss keinen Aufpreis zahlen, um nachhaltiger zu sein bei euch zumindest.
Genau so ist es.
Wie schaut es generell, Stichwort Nachhaltigkeit aus? Also man will ja quasi dieses Recycling oder diese Kreislaufwirtschaft natürlich in Gang bringen. Auf der anderen Seite, ich meine, ihr schippert dann tonnenweise Kerne durch Europa, die kommen in eine Industrieanlage rein, die braucht auch Energie. Wie schaut es an der Front aus? Es wird wahrscheinlich das Ziel sein, irgendwann mal CO2-neutral zu sein, oder?
Genau, wir arbeiten prinzipiell ständig daran, die Wertschöpfungskette noch nachhaltiger zu gestalten, aber insgesamt haben wir einen minimalen CO2-Abdruck und einen Wasserverbrauch, der fast nicht zu vergleichen ist mit anderen Nüssen zum Beispiel. Das liegt an verschiedenen Dingen. Das eine ist, man braucht kein zusätzliches Land, um diese Rohstoffe anzubauen, weil sie eben ein Nebenstrom sind. Aber selbst wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass ein Kern 10% einer Marille ist und wir das alles in unsere CO2-Bilanz und Wasserbilanz mit einpreisen, kommen wir auf ein Zehntel des Wasserverbrauchs von einer Mandel zum Beispiel. Wir versuchen, viele Wertschöpfungsschritte nahe am Ort zu machen, wo diese Kerne anfallen, und haben dort Partner, die zum Beispiel für uns das Trocknen übernehmen von diesen Kernen, damit wir zum Beispiel kein Wasser durch die Gegend schleppen. Auf der anderen Seite können wir auch mit unseren Nebenströmen, also die harte Schale der Kerne, können wir Produkte ersetzen in der Industrie, die einen sehr hohen CO2-Verbrauch haben. Das heißt, wenn man das alles zusammenrechnet, dann haben wir einen sehr, sehr geringen CO2- und Wasserabdruck. Und damit machen wir jedes Produkt, wo unsere Zutaten drin sind, machen wir zu einem wesentlich nachhaltigeren Produkt. Also selbst wenn wir in einen Nutella wären, würden wir einen Nutella nachhaltiger machen, als es vorher wäre zum Beispiel.
Okay. Und wie schaut es aus? Bis wohin kann man das skalieren? Weil es gibt da wahrscheinlich nur eine begrenzte Menge an Marillen und Pfirsichkernen. Also irgendwo gibt es eine natürliche Decke. Wie groß ist das Potenzial? Könnte man alle Nutellas dieser Welt ersetzen oder nur Teile davon?
Mein Nutella ist schon sehr groß. Es wäre ein Ziel, so ein Produkt nachhaltig zu gestalten irgendwo, aber wir haben die Grenzen noch nicht ausgeschöpft, wo wir hingehen können. Wir sourcen vor allem im europäischen raus und etwas über die europäischen Grenzen hinaus. Aber allein in Amerika und in Asien liegt sehr, sehr viel, und das sind auch große Märkte. Also unser Ziel ist jetzt nicht, Kerne durch die ganze Welt zu schiffen, sondern wirklich lokale Märkte neu aufzubauen. Und Steinobstkerne wachsen eigentlich auf der ganzen Welt in verschiedensten Regionen. Und damit können wir schon einen sehr, sehr hohen Nussbedarf, sage ich mal, abdecken, auch mit diesem steigenden Boom an veganen Lebensmitteln. Das ist das eine. Das andere ist, wir entwickeln ja eigentlich mit dieser neuen Wertschöpfungskette und den Transformationstechnologien eine Art Schablone, die man auf sehr, sehr viele Nebenströme umlegen kann. Ja, es gibt sehr, sehr viele Kerne von anderen Früchten, von anderen Lebensmitteln, die genau dasselbe Problem haben. Ja, reden wir zum Beispiel über Mangokerne, kann man genauso upcyclen. Also prinzipiell Nebenströme gibt es genug, und das ist das Ziel, dass wir auch hier in neue Richtungen vordringen, um noch mehr Upcycling zu betreiben.
Okay. Was wird künftig der Fokus sein? Auf der einen Seite habt ihr quasi die B2B-Schiene, also Kerntech, Technologie, kann man wahrscheinlich über IP-Lizenzen und so weiter anderen zur Verfügung stellen. Dann gibt es im B2C-Bereich Wunderkern als Marke, unter der eigene Produkte auf den Markt gebracht werden. Macht beides nebeneinander Sinn, oder wird man sich irgendwann mal die Frage stellen müssen, in welche Richtung gehen wir jetzt? Wie schaut's aus?
Ja, das ist immer die gute Frage. Ich glaube, dieses Problem haben generell viele Startups, die in der Lebensmittelindustrie sind, die Frage B2B oder B2C. Und je nachdem, welche Personen, Expertinnen und Experten man fragt, jeder sagt etwas anderes. Die einen, wie wir damals vor der Entscheidung standen, ob wir eine Marke gründen sollen, haben die einen gesagt, lasst das bleiben, das funktioniert nicht, konzentriert euch auf B2B. Das ist erstens viel lukrativer und ihr könnt viel schneller wachsen. Die anderen Stimmen haben gesagt, ihr braucht B2C wegen der Kommunikation von eurem Rohstoff. Keiner kennt diesen Rohstoff und ihr müsst näher an den Konsumentinnen und Konsumenten sein, damit sie es verstehen und lernen und ihr eure Geschichte erzählen könnt. Wir haben uns für eine eigene Strategie entschieden, nämlich Wunderkern als österreichisches Vorzeigeprojekt und international B2B wachsen. Das heißt, wir haben diese Marke damals vor gut einem Jahr, über einem Jahr gegründet, um wirklich in Österreich zu zeigen, wie man Nachhaltigkeit mit Nebenströmen bei Steinobstkernen vorlebt und damit auch unseren B2B-Kunden international zu zeigen, was sie für Produkte daraus machen können. Die Strategie ist Gott sei Dank aufgegangen. Also unsere Produkte sind im Lebensmitteleinzelhandel in ganz Österreich zu haben. Wir kommen mit neuen Produkten hinein und wir sammeln ganz, ganz viele tolle Erfahrungen, die wir auch dann weitergeben können an unsere B2B-Kunden. Aber Wunderkern bleibt sozusagen eine rein österreichische Marke.
Okay, aber wenn man jetzt diese 12 Millionen Euro denkt, in was werden die hauptsächlich investiert?
Also natürlich ein sehr großer Teil ist Forschung und Entwicklung, weil wir immer mehr Produkte gerade für unsere B2B-Kunden entwickeln und unter unserer B2C-Marke Wundergern auch vorzeigen. Es geht um die Skalierung. Es geht vor allem darum, dass wir industrielle Mengen produzieren können. Das kostet sehr, sehr viel Geld, weil wir viele Maschinen uns zulegen müssen, um das auch bewerkstelligen zu können. Und auf der anderen Seite ist es aber dann auch die Expansion nach Amerika, nächstes Jahr geplant ist und auch mit einer Produktion vor Ort. Und dafür braucht es einiges an Kapital.
Und wahrscheinlich in Zukunft noch mehr. Also da wird man möglicherweise noch über mehrere Finanzierungsrunden von euch hören, Series B, Series C und so weiter. Und noch zum Abschluss eine Frage, wie ist es euch beim Fundraising gegangen? Also die 2 Minuten zu Millionen Historie, die kennen wir schon. Generell am Startup-Markt derzeit schwierig, liest man eher von Insolvenzen, Downrounds, aber immer wieder gibt es Lichtblicke wie euch. Wie seht ihr das Ganze?
Ich gebe zu, es war kein einfacher Weg und gerade wenn man links und rechts schaut und auch mit befreundeten Foundern spricht, es ist eine extrem schwierige Zeit. Es hat gerade eine Art Post-Covid-Fundraising-Depression hat sich eingestellt und es ist sehr, sehr schwierig geworden. Ich glaube, was wir geschafft haben, ist, dass wir zum richtigen Zeitpunkt angefangen haben. Wir hatten auch nicht den Druck, den vielleicht andere Startups hatten, weil wir wirklich mit einem langen Runway angefangen haben zu raisen und wir konnten durch viel, viel, viel Klinken putzen, viel, viel, viel Messen abklappern, einfach sehr, sehr viele Fonds erreichen und hatten dann, glaube ich, in unserer Vorauswahl über 40 Investorinnen und Investoren, Venture Capital Fonds und so weiter, mit denen wir ins Gespräch gegangen sind und schlussendlich konnten wir den Spieß auch umdrehen und uns dafür entscheiden, wen wir an Bord haben wollen. Und dementsprechend ist am Schluss auch die Runde so erfolgreich geworden.
Okay, also das heißt auch ein Learning, möglichst viele zu vielen Investoren Kontakt aufnehmen. Wenn es 40 sind in der engeren Auswahl, am Schluss sind es dann halt 4, 5, mit denen man den Deal dann macht. Ne? Also ein Zehntel davon.
Genau so ist es. Man muss immer dafür bereit sein, auch den Verhandlungstisch verlassen zu können. Ich weiß, dass das für viele sehr, sehr schwierig ist und dass es nicht immer möglich ist, so weit im Voraus zu planen. Da gehört auch eine Portion Glück dazu. Aber wir haben, glaube ich, den richtigen Weg für uns gefunden, um dann auch so erfolgreich zu sein.
Alles klar, super. Und das heißt, wer sich das mal anschauen will, wie ihr das macht, ich weiß nicht, kann man euch besuchen in der Nähe von St. Pölten bei Herzogenburg, habt ihr eure Anlage aufgebaut. Ja, vielleicht biegt der eine oder andere mal auf der Autobahn ab und schaut bei euch vorbei.
Genau so ist es. Immer gern willkommen. Man muss auch gar nicht so weit fahren, um Kerntech bzw. Wunderkern zu erleben, weil uns gibt es auch ich weiß nicht, ob man hier gewisse Einzelhandel nennen darf, aber man findet uns im Lebensmitteleinzelhandel, wie zum Beispiel Billa und Billa Plus. Man findet uns auch in kleineren Reformläden und so weiter. Da kann man unsere Produkte kosten. Es kommt gerade ganz, ganz viel auf den Markt mit einem neuen Rebranding von Wundercern. Also es ist eine extrem spannende Zeit und wir freuen uns irrsinnig, dass in Österreich mit so vielen Leuten erleben zu dürfen.
Alles klar, super. Also Kerntech und Wundercern, ein absoluter Lichtblick in der doch eher düsteren Startup-Szenenlage. Sebastian, vielen, vielen Dank fürs Interview.
Danke dir.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4, 5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.